Unser Herr und Gott, wir danken dir dafür, dass du uns diesen Erlöser, den wir jetzt auch besingen konnten, gegeben hast, um uns zu erretten vom ewigen Verderben, um uns aus dem Tode zu erhöhen ins Leben, und dass du uns auch jetzt in dieser Stunde lehrst durch dein Wort. Bitten dich, dass du unser Herz öffnest, Schwachheit unseres Fleisches aufhilfst, damit wir dein Wort recht aufnehmen, und dass du uns durch die Kraft deines Geistes auch zu Tätern deines Wortes machst, damit dein Name gepriesen wird in unserem Leben. Amen.
Amen.
Ich möchte mit euch wieder das Buch der Richter aufschlagen. Nach langer Zeit. Ich muss sagen, es ist ein bisschen schwierig für mich, in so großen Zeitabschnitten durch ein Buch zu predigen, weil das doch eigentlich auch davon lebt, dass man den Textzusammenhang immer im Blick hat. Und jetzt ist es schon fast 2 Monate her, dass ich das letzte Mal über Richter gesprochen habe. So, ich will auch wegen der Kürze der Zeit nicht eine ausführliche Wiederholung machen, sondern ich verlasse mich ein bisschen drauf, dass ihr wisst, was in Richter Kapitel 7 beschrieben wird. Nur ganz kurz, wir sind in der Mitte des Buches bei dem Richter, der am ausführlichsten im ganzen Buch beschrieben wird, Gideon, dem Richter, der von Gott berufen ist, um die Midianiter und die Söhne des Ostens, wie sie hier genannt werden, die in einer Zahl wie Heuschrecken am Meer Israel jedes Jahr überfluten, um diese zu besiegen und Israel davon zu befreien. Wir haben gesehen, wie Gott Gideon in der Weise führt, dass er sein großes Heer reduziert auf 300 Mann und dass Gott dann den Sieg gibt durch diese 300 Mann, damit niemand ihm seine Ehre nimmt. So ein bisschen in Beziehung zu der Predigt von heute Morgen. Das Ziel, was Gott dabei sagt, warum er die Männer auf so wenige reduziert ist: keiner soll sagen, dass seine eigene Hand ihn gerettet hat. Er möchte deutlich machen, dass er der Retter ist. Die Rettung kommt vom Herrn. Nun, nachdem diese große Schlacht geschlagen ist, eigentlich durch keinen Schwertstreich von Seiten Israels, geht es zur Verfolgung der Feinde über. Gideon ruft die umliegenden Stämme auf, von dem Gebirge Ephraim, die Stämme Manasse und so weiter. Das ist am Ende des Kapitels 7 noch beschrieben, und dann werden sie verfolgt. Er ist nicht damit zufrieden, sie zu verjagen. Er verfolgt sie mit dem Ziel, dass Israel die nächsten Jahre einfach Ruhe hat und dieser Feind sich nicht schnell erholen kann, um zurückzukommen. Ich möchte mit euch die ersten 17 Verse des 8. Kapitels lesen. Richter 8, Verse 1 bis 17. Da geht es um die Männer von Ephraim, die auch herzugerufen wurden, diese Ephraimiter, um die Verfolgung der Feinde aufzunehmen. Und es heißt hier, die Männer von Ephraim aber sagten zu ihm, zu Gideon: Was ist das für eine Sache, die du uns da angetan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hingingst, um mit Midian zu kämpfen? Und sie machten ihm heftige Vorwürfe. Er sagte zu ihnen: Was habe ich denn geleistet im Vergleich zu euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? Das war der Stamm Gideons. In eure Hand hat Gott die Obersten von Midian, Oreb und Seb, gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich zu euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er dieses Wort redete. Und Gideon kam zum Jordan. Er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, erschöpft von der Verfolgung. Und er sagte zu den Männern von Sukkot: Gebt doch dem Kriegsvolk, das in meinem Gefolge ist, Brot, denn sie sind erschöpft. Und ich jage den Königen von Midian, Zebach und Zalmunna nach. Aber die Obersten von Sukkot sagten: Ist etwa die Faust Zebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollten? Da sagte Gideon: Fürwahr, wenn der Herr Zebach und Zalmunna in meine Hand gegeben hat, werde ich euer Fleisch dreschen mit Dorngestrüpp der Wüste und mit Stechdisteln. Und er zog von dort weiter nach Pnuel hinauf und redete zu denen ebenso. Aber die Männer von Pnuel antworteten ihm, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Da sagte er auch zu den Männern von Pnuel: Wenn ich in Frieden zurückkomme, werde ich diesen Turm niederreißen. Zebach und Zalmunna waren aber in Karkor und ihr Heerlager mit ihnen, etwa 15.000 Mann, alle, die übrig geblieben waren, vom ganzen Heerlager der Söhne des Ostens, 120.000 Mann, aber die das Schwert zogen, waren gefallen. Und Gideon zog die Beduinenstraße hinauf, östlich von Nobach und Jogboha, und erschlug das Heerlager, während das Heerlager sorglos war. Und Sebach und Salmunna flohen, er aber jagte ihnen nach und fing die beiden Könige von Midian, Sebach und Salmunna, und das ganze Heerlager setzte er in Schrecken. Dann kehrte Gideon, der Sohn des Joasch, vom Kampf zurück, von der Anhöhe von Heres herab. Und er fing einen Jungen von den Männern von Sukkot und fragte ihn aus. Da schrieb der ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Männern von Sukkot und sagte, seht hier, Sebach und Salmunna, mit denen ihr mich verhöhnt habt, als ihr sagtet, ist die Faust Sebachs und Salmunnas etwa schon in deiner Hand, dass wir deinen Männern, die ermattet sind, Brot geben sollten. Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dorngestrüpp der Wüste und Stechdisteln und er züchtigte damit die Männer von Sukkot. Und den Turm von Pnuel riss er nieder und erschlug die Männer der Stadt. Soweit für heute. Über den Text kann man eine ganze Reihe von Dingen sagen. Ich möchte mich auf eine Seite oder auf einen Aspekt eigentlich beschränken, dieser Geschichte in Richter 8. Wenn wir auf Gideon schauen, stellen wir fest, er ist eine schillernde Persönlichkeit. Wir haben es ja oft gerne, wenn die Sache mehr schwarz-weiß ist, der ist gut und der ist schlecht. Und manchmal werden wir auch gefragt über bestimmte Persönlichkeiten in der evangelikalen Welt. Und am liebsten haben wir dann ein klares Urteil, gut, schlecht. Ja, Christ, nicht Christ und so, aber die Welt ist nicht so. Gideon war auch nicht so und die Bibel beschreibt ihn wirklich realistisch. Er war auf der einen Seite ein tapferer Held, gleichzeitig sehen wir seine Furchtsamkeit in vielen seiner Schritte, die er da tut. Er war von vielen Zweifeln geplagt und fragt Gott immer wieder um ein Zeichen, die Sache mit dem Vlies und so weiter. Und doch, er vertraut auf Gott und er ist ein Gottesmann und er wird in Hebräer 11 als ein Glaubensheld aufgezählt. Im Kapitel davor, wir haben gesehen, wie er mit 300 Mann dieses riesige Heer der Midianiter in die Flucht schlägt. Und hier auf der Verfolgung seiner Feinde im 8. Kapitel, da sehen wir, wie er beharrlich diesen Feinden nachfolgt und sich nicht abbringen lässt von diesem Ziel, das Gott ihm gegeben hat, diesen Feind zu schlagen. Und da sind sehr viele Ereignisse, eins nach dem anderen kommt, was ihm eigentlich was geeignet wäre, ihn zu frustrieren und zu sagen, Mensch, das packe ich einfach nicht. Mit so wenig Unterstützung von meinen eigenen Leuten, ja mit Gegenwind von der eigenen Seite, von denen, die mich unterstützen sollten, das kann ich nicht schaffen. Und bei dieser ganzen Geschichte sehen wir, dass er handelt wie ein Gottesmann. Und diese Seite möchte ich etwas bei ihm beleuchten, dass er hier in einigen Aspekten wirklich Christusähnlichkeit zeigt. Das ist unser Maßstab. Was ist wirklich ein Mann Gottes? Einer, der Christusähnlich ist. Einer, der die Gesinnung Jesu hat. Das ist ein Mann Gottes. Bei aller Schwachheit, die wir bei Gideon sonst noch sehen können. Zwei oder drei Dinge möchte ich hervorheben, wo wir seine Ähnlichkeit oder seine Christusgesinnung sehen können. Das erste ist seine Demut und Friedfertigkeit, die wir in den ersten drei Versen sehen. Demut und Friedfertigkeit. Das sind bestimmt Eigenschaften, die wir in hervorragender Weise an unserem Herrn Jesus Christus finden. Jesus sagt, kommt her zu mir. Ich bin sanftmütig und demütig. Lernt von mir. Und gleichzeitig ist Jesus der Friedefürst. Er ist gekommen, um Friede zu machen. Und Paulus schreibt in Epheser 2, er kam und hat Frieden verkündigt, euch, den Fernen, den Heiden, und uns Frieden, den Nahen, den Juden. Sicher ist Demut und Friedfertigkeit etwas, was wir an uns tragen sollten, wenn wir unserem Herrn Jesus gleich sein wollen. Und etwas von dieser Demut und Friedfertigkeit finden wir zweifellos hier bei Gideon. Stellt euch diese Situation vor. Ja, vorher, in der Nacht haben sie gekämpft. Gideon und seine 300 Mann, sie hatten ihre Fackeln, sie hatten ihre Posaunen. Und die ganze Nacht durch ging das, wo diese, es wird dann in dem Text berichtet, 120.000 Mann sich gegenseitig niedergemetzelt haben und außenrum die 300 wenigen Israeliten mit ihren Fackeln, mit ihren Posaunen. Und Gott hat ihnen den Sieg gegeben. Aber wir können uns vorstellen, nach so einer durchwachten Nacht, die aufregend war, Und dann gleich im Anschluss, ohne Pause, ging es weiter mit der Verfolgung. Wir können uns vorstellen, dass die Männer etwas erschöpft waren oder sehr erschöpft waren. Und dann kommen die anderen herbei, die vorher nicht geholfen haben, unter anderem die Ephraimiter. Und dann passiert, was wir hier gelesen haben. Sie machen ihm heftige Vorwürfe. Sie hätten wohl Grund gehabt zu sagen, Mensch Gideon, das war toll, was du da gemacht hast. Mit den paar Mann hast du dieses ganze Heer in die Flucht gejagt. Sie könnten wohl ihm Ehre erweisen. Wir haben heute Morgen gehört, Ehre, wem Ehre gebührt. Er ist der von Gott berufene Richter, der eingesetzt ist, um Israel zu befreien. Und sie könnten sagen, jawohl Gideon, bis hierher lief das alles gut und wir stehen auf deiner Seite. Nein, sie machen ihm heftige Vorwürfe. Und das ist bitter. Und das ist hart, wenn du dich mit ganzer Kraft in die Bresche stellst, die Gefahr erträgst, die ganze Verantwortung auf dich nimmst und das Einzige, was du bekommst, ist Vorwürfe von denen, die du gerade befreit hast, für die du gerade dein Leben riskiert hast. Also wie die Ephraimiter hier handeln, das ist Frechheit, es ist Bosheit, ich weiß nicht, was das beste Wort dafür ist. Denn die hatten ja so viele Jahre schon diese Situation, dass die Ismaeliter gekommen waren, die Midianiter, die Söhne des Ostens, und das Land überfallen hatten und überzogen hatten mit Krieg. Sie hätten doch was machen können. Und jetzt sagen sie, du hast uns gar nicht gerufen. Waren sie nicht selber auch betroffen? Aber solches selbstsüchtiges Verhalten, so freches oder auch boshaftes Verhalten, das gab es ja nicht nur damals. Vielleicht geht es manchem von euch so, vielleicht hast du auch schon mal aufopfernd gearbeitet und dann kam einer, der konnte wunderbar kritisieren, der konnte genau sagen, was du falsch gemacht hast und konnte genau sagen, das ist der wichtigste und der kritischste Punkt, du hättest aber mich dazu gebraucht, du hättest mich rufen müssen, ich hätte da mitarbeiten müssen. Ich wäre eigentlich die entscheidende Person dabei gewesen und so ist das eigentlich alles nicht so toll gewesen. Hast du auch schon mal Opfer da gebracht, Opfer gebracht, persönliche? Und anstatt, dass man es dankend anerkannt hat, wurdest du zu Unrecht angegriffen? Dann weißt du, wie wir normalerweise dann reagieren. Was hätten wir denn gemacht? Oder was tun wir denn in einer solchen Situation? Wir haben gute Karten. Wir können uns gut verteidigen. Wir fangen an, uns zu rechtfertigen. Wir erklären, hör mal zu, was willst du denn eigentlich? Guck mal, was ich alles gemacht habe. Guck mal, wie es Gott gesegnet hat. Und dann fangen wir an, für unser Recht zu kämpfen. Das Dumme ist nur, oft stellen wir dann fest, auf die Art und Weise gewinnen wir keinen. Auf die Art und Weise fliegen die Fetzen. Im besten Fall gewinnen wir den Kampf. Aber wir verlieren vielleicht einen Bruder. Eine Beziehung ist dann unheilbar kaputt. Oder eine andere Reaktion, wenn wir das nicht wollen, wir ziehen uns zurück, wir resignieren, wir sind deprimiert, wir versinken in Selbstmitleid, ich habe mich so angestrengt und jetzt wird es gar nicht anerkannt. Gideon nicht. Wir sehen bei Gideon hier wirklich ein vorbildhaftes Verhalten, denke ich. Er hat sich nicht gerechtfertigt, er hat nicht sein Recht verteidigt. Er hat auch nicht aufgegeben, er wurde nicht depressiv, er hat sich nicht hingesetzt und sich beschwert, wie schlecht man ihn behandelt hat. Er hat das Ziel nicht aus den Augen verloren und er hat demütig dieses Unrecht ertragen. Und er hat mit bewundernswerter, friedfertiger Weisheit die Ephraimiter beruhigt, auf Kosten seiner eigenen Ehre. Er hat gesagt, was war das schon, was ich gemacht habe? Ihr habt doch diese beiden Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb, ihr habt die doch erwischt. Was war schon die Weinernte von Abiesa? Also was habe ich mit meinen Leuten schon gemacht? Ihr, eure Nachlese, die war viel größer. Das, was ihr getan habt, das war wirklich viel wichtiger als alles, was ich nur gemacht habe. Wenn man die Geschichte liest, ist es ein bisschen lächerlich, ne? Es ist echt lächerlich, ne? Und doch, das sagt er, und das ist genau, was die Ephraimiter hören wollen. Okay, wir sind die Größten, mehr wollten wir ja gar nicht hören, jetzt gehen wir wieder heim. Und Gideon kann, ohne sich mit denen weiter auseinanderzusetzen, sein Ziel verfolgen. Ich denke, das hat nicht lange gedauert. Er hat sich einfach nicht abhalten lassen können in dieser Situation von seiner Verfolgung. Er ist auf der Verfolgung. Er kann doch jetzt nicht anfangen, mit den eigenen Leuten zu streiten. Und das müssen wir manchmal auch tun. Anstatt uns mit den eigenen Leuten zu streiten, wir haben ein Ziel vor Augen. Wir lassen uns nicht ein in Streitigkeiten mit anderen Gemeinden, was auch immer, anderen Geschwistern. Wir haben ein Ziel vor Augen. Wir wollen das Evangelium verkündigen als Gemeinde. Wir wollen den Auftrag erfüllen, den Christus uns gegeben hat. Und dabei lassen wir uns nicht abhalten durch falsche Kämpfe, indem wir anfangen, uns mit anderen Christen zu zerfleischen. Lasst uns darauf konzentrieren, dass wir unseren Auftrag erfüllen und friedfertig und demütig sind. Und wenn es darauf ankommt, zu sagen, wer ist der Größte? Leute, ihr seid die Größten. Das sind schon wir. Davon leben wir nicht. Christus bekommt die Ehre. Und es kommt uns nicht darauf an, dass wir irgendwie als die Großen dastehen. Gideon, er war demütig und friedfertig. Und er hat den Preis des Friedens bezahlt, indem er den anderen den Ruhm gelassen hat, der sowieso so durchsichtig war und so zerbrechlich und vergänglich. Möchten wir Gideon darin nachahmen. Denn Gideon war darin Christus ähnlich. Christus, er hat Unrecht erduldet, ohne den Mund aufzumachen, heißt es in der Schrift. Und Jesus hat nicht sein Recht erkämpft, als er am Kreuz hing, sondern er hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir durch ihn gerechtfertigt werden. Und so hat er Frieden für uns mit Gott gemacht. Ich denke, die Anwendung ist klar. Ich will nur zwei ganz konkret nennen, wenn du zu Unrecht angeklagt wirst, zu Unrecht. Du musst dich nicht immer rechtfertigen. Es mag Situationen geben, wo das angemessen ist, das Recht zu verteidigen, aber du musst dich nicht immer rechtfertigen. Du kannst den Weg der Demut und der Friedfertigkeit gehen, selbst wenn dein Ankläger ein ungerechter und ein fieser Charakter ist, so wie die Ephraimiter hier. Sicher eine Anwendung. Und die zweite, wenn andere dem Herrn ohne deine Hilfe dienen, dann erkenne das an. Lass dich dadurch ermahnen, eifriger dem Herrn zu dienen. Und fang nicht an, durch Neid und Missgunst mit anderen zu streiten deswegen. So wie es die Ephraimiter getan haben. Ein zweiter Aspekt, wo ich die Christusähnlichkeit Gideons sehe, hier in diesem Text. Ich habe es schon angedeutet, es hängt alles ein bisschen zusammen. Seine Zielstrebigkeit möchte ich das nennen. In Vers 4, seine Zielstrebigkeit. Es heißt dann in Vers 4, Gideon kam an den Jordan, er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, erschöpft von der Verfolgung. Die waren fertig. Jetzt hatten sie noch das mit den Ephraimitern überstanden. Aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Nacht durchgearbeitet hat. Die Nachtschicht haben, ja. Ich habe auch eine Weile als Nachtwächter gearbeitet. Selbst wenn du nicht schwer arbeitest, eine Nacht einfach durchzuwachen, das geht in die Knochen. Aber das hatte Gideon mit seinen 300 Mann erstmal hinter sich. Und sie hätten jetzt denken können, jetzt gehen wir erstmal heim und schlafen. Wir haben die Feinde ja besiegt, sie sind weg, das Land ist gesäubert, alles gut. Aber er hat das Ziel vor Augen. Wir müssen diesen Feind wirklich so besiegen, dass für eine ganze Weile Ruhe ist, dass er nicht wieder zurückkommt. Das war der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, das Land zu befreien von diesem Feind. Und hier zeigt er etwas, was ich bei vielen Christen vermisse oder überhaupt nicht bloß bei Christen, sondern bei vielen, ja, bei besonders in der jungen Generation. Wenn ich meine Schüler angucke, mit denen ich es zu tun habe, da finde ich das nicht. Und das ist ein Erziehungsziel, was ich eigentlich habe. Es ist, ich fange eine Aufgabe nicht nur an, sondern ich führe sie wirklich bis zu Ende. Ich mache es nicht nur so weit, dass ich sagen kann, ich habe es doch gemacht. Hätte er ja sagen können, sondern ich führe es bis zu einem Ende, wo es vollkommen ordentlich, sauber erledigt ist. Fleiß, Zielstrebigkeit oder kurz gesagt Biss. Er hat den Biss, ja. Er fängt an und dann verbeißt er sich in diese Aufgabe und hört nicht auf, bis es vollkommen erledigt ist. Und das ist Christus ähnlich. Christus hat das Werk der Erlösung nicht nur angefangen. Wir lesen das häufig in den Evangelien, eine Stelle, Lukas 9, 51. Es geschah, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und da waren auch die Jünger, die gesagt haben, Herr, das soll dir bloß nicht geschehen, geh da nicht hin, die sollen dich nicht umbringen und so weiter. Er hat es bis dahin vollbracht, wo er wirklich sagen konnte, es ist vollbracht. Er hat nicht geruht, bis das Werk vollbracht war. Und Gideon hat nicht geruht, bis der Feind völlig vernichtet war. Das ist es, worin der Christus ähnlich ist. Und das ist sicher eine Anwendung für uns Christen auch, dass wir zielstrebig sind, entschlossen, ausdauernd. Zu viele haben nie gelernt, Müdigkeit zu überwinden. Ist das eine verschlafene Generation heutzutage, ehrlich? Wenn ich mir manchmal die Leute, mit denen ich so zu tun habe, Tag für Tag zu tun habe, ich bin zu müde, oh, heute ist Montag, naja und so weiter. Aber auch unter uns Christen, ich merke das bei mir selber oft, ich bin zu müde, jetzt in den Gottesdienst zu gehen, ich bin zu müde, in die Gebetsstunde zu gehen, ich bin zu müde, um am Abend noch eine Stunde zu arbeiten, wenn ich doch schon den ganzen Tag gearbeitet habe. Ja, es wäre schon gut, wenn ich noch was tun würde. Ich muss mich erholen. Ich brauche auch etwas Ruhe. Ich muss etwas relaxen. Ich muss ein bisschen chillen. Das muss doch drin sein. Und natürlich gibt es dabei eine Berechtigung. Natürlich hat auch der Herr Jesus bei Gelegenheit gesagt und hat seine Jünger beiseite genommen und hat gesagt, ruht euch ein bisschen aus. Das war es gerade genug. Es gibt Zeiten zu ruhen. Aber sicherlich gibt es Zeiten, wo man die Müdigkeit überwinden muss. Und das war jetzt bei diesen 300 Mann und bei Gideon der Zeitpunkt. Jetzt ist keine Zeit zu schlafen. Und es gibt Zeiten in unserem christlichen Leben und in unserem normalen Arbeitsleben, wo wir uns das sagen müssen. Jetzt ist keine Zeit zu schlafen. Und jetzt ist keine Zeit zu chillen. Jetzt ist Zeit, sich zusammenzureißen, das Ziel vor Augen zu haben und dem nachzujagen. Haben wir ein Ziel vor Augen? Wollen wir wirklich den Herrn ehren und die Arbeit des Herrn, zu der er uns berufen hat, ganz machen? Dann lasst uns die Müdigkeit überwinden. Lass nicht nach. Paulus sagt, werdet nicht müde im Gutes tun. Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit. Ja, ein letzter Punkt. Hängt mit dem zusammen. Beharrlichkeit, seine Beharrlichkeit und seine Deutlichkeit. Na, ist ein bisschen nicht ganz klar, was ich damit meine, aber ihr versteht gleich. Seine Beharrlichkeit und seine Deutlichkeit in den Versen 4 bis 9. Denn es war ja nicht nur Müdigkeit und Hunger, was ein Problem für die Verfolger war. Da waren die eigenen Volksgenossen wie die Ephraimiter, die erstmal mit Anklagen kamen. Und dann waren die eigenen Volksgenossen, von denen wir dann lesen, die guten Freunde, von denen er Unterstützung hätte erwarten können, die gesagt haben, wir sind neutral, wir helfen dir nicht, wir haben damit nichts zu tun. Er kommt in das Dorf Sukkot auf dem Weg, also über den Jordan, dann Sukkot und da hinten rasen die Feinde, ja, immer nach Osten, die Söhne des Ostens, sie gehen heim. Und er kommt hier von Westen, also wenn ihr die Geografie kennt, wie rum ist das bei euch? Da ist Westen, das Meer, ja, dann ist da Israel, dann kommt da der Jordan, dann kommt da der Osten, wo auch die zweieinhalb Stämme lebten, also auch Israeliten. Da war Sukkot und da war Pnuel im Stamm Gad. Und dann kam der Osten, also da waren die Midianiter und die Söhne des Ostens. So stellt euch vor, warum haben denn wohl die in Sukkot und die in Pnuel gesagt, nee, wir helfen dir lieber nicht. Ich stelle mir das so vor, jedes Jahr das Gleiche. Da kommt hier von Osten der Scheich mit seinen 120.000 und sagt, hallo ihr Leute von Knuel und von Sukkot und die anderen Gaditer, wir sind doch gute Nachbarn, wir machen euch nichts. Aber wir haben Hunger. Jetzt gehen wir da rüber über den Jordan, da drüben gibt's was zu essen. Also keine Besorgnis, wir machen euch nichts, wir holen uns bloß da drüben was. Lasst uns bloß durchziehen. Vielleicht verlieren wir auch was unterwegs, wenn wir zurückkommen, habt ihr auch was davon. Aber jedenfalls, wir sind gute Nachbarn, oder? Ja, wir sind gute Nachbarn. Was willst du denn sagen, wenn da 120.000 vor der Tür stehen? So ein bisschen Verständnis kann man ja dafür haben. Aber jetzt sehen Sie, Gott hat einen Retter berufen. Und Gideon kommt mit diesem kleinen Häufchen von 300 Mann und das sind immer noch 15.000, die da fliehen. Was passiert denn, wenn der die nicht besiegt? Dann haben wir ein Problem mit unseren guten Nachbarn im Osten. Nächstes Jahr kommen die wieder. Und dann, wenn die erfahren, wir haben die Verfolger unterstützt, was wird dann mit uns passieren? Also die hatten gute Gründe zu sagen, wir sind neutral, wir haben nichts gegen dich, Gideon. Wir kämpfen nicht gegen dich, aber von uns kannst du auch nichts haben, musst du Verständnis dafür haben. Eine große Enttäuschung. Aber Gideon, er ist beharrlich, er lässt sich davon nicht frustrieren und nicht ablenken. Er ist aber auch deutlich. Er sagt, wenn ich wiederkomme, dann könnt ihr was erleben. Wenn Gott wirklich diesen Feind in meine Hände gibt, wenn Gott sich zu mir stellt und deutlich macht, das war sein Wille, dann seid ihr Feinde Gottes und dann werde ich euch züchtigen mit Dornen aus der Wüste. Er ist deutlich. Und dann im nächsten Dorf in Pnuel, das gleiche wird er dich sagen, nein, 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 wir sind neutral, wir können dir leider nicht helfen, tut uns leid. Und sie verhöhnen ihn. Das ist eine große Enttäuschung. Aber er ist wieder sehr deutlich. Er macht ihnen klar, wenn ich wiederkomme, dann kommt mit mir das Gericht. Dann kommt das Gericht. Nun, erstmal können wir uns fragen, diese Haltung dieser Leute in Sukkot und in Pnuel, kennen wir das? Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Die gehörten doch zum Volk Gottes. Das Thema im Richterbuch ist ja die Kanaanisierung des Gottesvolkes. Und hier sieht man, wie weit das vorangeschritten ist, dass sie in verschiedene Stämme schon zerfallen sind, die gar nichts mehr miteinander zu tun hatten. Die Ephraimiter sind gegen den Gideon und die hier, die Gaditer, die wollen gar nichts mit ihm zu tun haben. Es ist zerfallen. Kennen wir Christen, die so neutral sind? Die so nett und lieb zu allen sind? Die alle umarmen und mit aufnehmen und zu allen lieb sind? Egal ob Allah oder Papst oder Katholizismus oder wir haben eine große Ökumene, Buddhismus, das hatten wir ja auch schon mal vor kurzer Zeit, ja, da hat sich ein Pfarrer da ganz deutlich ausgesprochen, haben auch heute Morgen schon mal drauf Bezug genommen, er hat sich dagegen ausgesprochen und hat klar gesagt, nein, wir Christen haben nichts mit Islam und mit Buddhismus und Katholizismus zu tun, das ist was anderes, wir glauben an Jesus. Und Jesus ist der einzige Weg zum Leben. Und was passiert? Eine ganze Reihe von evangelischen Pfarrern steht auf und sagen, nein, das darf man doch nicht sagen. Sie demonstrieren und sagen, wir sind nett. Islam, Buddhismus, Katholizismus, was auch noch. Es ist alles auch gut. Und wir überheben uns nicht zu behaupten, Jesus sei der einzige Weg. Wie kann man nur, so ein Böser. Sie demonstrieren gegen ihn. Nun, es ist nicht erstaunlich, wenn weltliche Medien einen solchen Mann wie diesen Pastor als Hassprediger titulieren. Das konnte man dann in den Zeitungen lesen. Hassprediger. Pöbelnder Gottesmann stand in der Taz. Pöbelpastor in der Bild. Hetzprediger, Frankfurter Rundschau. Krawallpastor. Nochmal Taz. Lauter so Wörter überlegen, die sich Ja? Okay, das ist die Welt. Was erwarten wir von der Welt? Was schreiben die? Okay. Das erwarten wir von der Welt, nichts anderes. Aber dass die sogenannten Geistlichen sich darin gefallen, die Neutralen zu spielen und die Guten und zu sagen, der ist böse. Das ist erschütternd. Wir sind so liebevoll. Für uns sind Moslems und Katholiken und Buddhisten, das sind alle unsere Brüder. Wir haben alle einen Gott. Und damit leugnen sie Jesus als den einzigen Retter. Und das ist traurig. Und das entspricht genau dem Verhalten dieser Leute in Sukkot und im Pnuel. Sie sind neutral. Aber die Antwort von Gideon ist nicht zweideutig. Sie ist nicht unklar, sie ist deutlich. Vers 7. Wenn der Herr Zebach und Salmunna in meine Hand gegeben hat, werde ich euer Fleisch dreschen mit Dorngestrüpp der Wüste und mit Stechdisteln. Und zu denen in Pnuel sagte, Vers 9, wenn ich in Frieden zurückkomme, werde ich diesen Turm niederreißen. Er sagt ihnen ganz klar und deutlich, was sie zu erwarten haben. In dieser Deutlichkeit ist Gideon Christus ähnlich. Christus hat ganz klar und deutlich gesagt, was passiert, wenn er wiederkommt. Bis dahin habt ihr Zeit. Es ist eine Gnadenfrist. Die Leute in Sukkot und Pnuel, die hätten jetzt einige Tage Zeit gehabt oder einige Zeit gehabt, um nachzudenken, wollen wir nicht doch? Sollten wir uns nicht doch zu unserem Volksgenossen stellen? Sollen wir Gideon nicht doch anerkennen als den von Gott berufenen Richter und ihn unterstützen? Komm, wir schicken ihm noch eine Delegation nach, geben ihm ordentlich Verpflegung und helfen ein bisschen. Sie hatten Zeit. Das haben sie nicht gemacht. Christus warnt in aller Deutlichkeit jeden, der heute meint, er könnte neutral sein und so ihn als den Sohn Gottes und alleinigen Erlöser verleugnen. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und jetzt können wir viele Stellen nehmen, die genauso deutlich sind oder noch deutlicher. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und er kündigt es an, wenn ich wiederkomme, werde ich Gericht üben. Und da ist kein Raum für andere Erlösungswege, kein Raum für Allah, Buddha, sonst was. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Neutralität in Fragen der Wahrheit ist eine tödliche Illusion. Ist Jesus der Sohn Gottes oder nicht? Gibt nur eine Antwort. Nur eines kann wahr sein. Du kannst dich nicht durchmogeln. Ja, er ist, aber Mohammed auch oder irgend sowas. Wenn er der Sohn Gottes ist, und davon sind wir überzeugt, weil die Bibel es bezeugt, dann gibt es keine Rettung für alle, die nicht an ihn glauben. Dann ist sein Wort Wahrheit. Dann bleiben wirklich alle unter dem Zorn Gottes, die nicht an ihn glauben. Und nein, wir sind nicht, was die Presse von Pastor Pfarrer Latzel sagt, wir sind keine Hassprediger. Wir lieben unsere Nächsten, egal ob Moslem oder Buddhist oder Katholik oder sonst was. Wir lieben diese Menschen und darum sagen wir ihnen die Wahrheit. Und darum bezeugen wir ihnen, hör zu, wenn du errettet werden willst, Allah ist nicht der Weg. Der Papst, Maria, Buddha ist nicht der Weg. Es gibt nur einen Weg. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Kehre um von deinen Sünden. Wirf all deine Götzen über Bord, egal wie sie heißen. Wende dich ab von deinen Sünden. Glaube dem Zeugnis der Bibel, dass allein der ewiges Leben hat, der an Jesus, den Sohn Gottes, glaubt. Die Israeliten in Sukkot und in Pnuel glaubten nicht wirklich, dass Gideon wiederkommen würde. Der mit seinen paar Leuten und dieser mächtige Feind, diese 15.000, die da noch übrig sind, das wird doch nie was. Und guck mal, wie sie matt und schlapp sind. Die können kaum noch krabbeln. So müde sind sie schon. Und jetzt haben sie nichts zu essen, nichts zu trinken gekriegt. Wie wollen die Feinde überwinden? Und so verhöhnen sie ihn und so verhöhnen die Menschen heute den Herrn Jesus. Sie glauben nicht, dass er wiederkommt. Aber er kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Und Gideon, er kam wieder und er machte seine Drohung wahr. Die Leute, die ihm nicht geglaubt hatten, mussten ihren Unglauben teuer bezahlen. Jesus kommt wieder. Er wird sein Wort wahr machen. Und jeder, der heute nicht glaubt, dem rufen wir zu: Glaub an den Herrn Jesus Christus. Gott kann nicht lügen. Er hat in seinem Wort es eindeutig gesagt: Wenn du nicht an Jesus glaubst, wirst du verloren gehen. Wirst du ewig verdammt sein. Warum willst du sterben? Lass dich versöhnen mit Gott. Heute ist der Tag des Heils. Das ist die Botschaft, die wir ausrufen, solange wir Atem haben, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und wir haben heute im Wort Gottes, heute in der Predigt und in der Lehrstunde gehört, dieses Evangelium wird bis ans Ende der Welt laufen, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und wird Menschen aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen erretten, damit der Name Jesu gepriesen wird. Amen.